Deep Dive Bayreuth, der Podcast, der unter die Oberfläche der Forschung an der UBT schaut, mit Jennifer Opel.
Hallo und herzlich willkommen zu Deep Dive Bayreuth. Heute schon Folge Nummer 3 und ich wollte erstmal herzlichen Dank sagen für das schöne Feedback, das wir zu den letzten beiden Folgen bekommen haben. Und ich freue mich, dass Sie und ihr heute wieder dabei sind. Heute sitzt mir eine junge Frau gegenüber, deren Forschung ganz viele an der Uni betreffen könnte.
Um was geht's heute eigentlich?
Heute geht es um die menschliche Seite des Unternehmertums. Sprich, ja, was bewegt Menschen eigentlich, ein Unternehmen aufzubauen? Was steckt eigentlich hinter dieser Person, hinter dem Wirtschaftlichen, was wir so kennen? Wer steckt dahinter und was macht diesen Menschen eigentlich aus?
Das könnte ja tatsächlich viele Leute betreffen, weil aus so einer Uni raus entstehen ja viele Gründungen. Aber bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, erzähl mal, wer bist du denn eigentlich?
Ich bin Jasmina Yayawi, ich bin Postdoc am Lehrstuhl für Entrepreneurial Behavior an der Uni Bayreuth. Ich habe selber im 2023 war das promoviert im Bereich Social Entrepreneurship. Und genau, in meiner Forschung untersuche ich die menschliche Seite des Unternehmertums. Und da schaue ich mir eben insbesondere auch den Schwerpunkt Social Entrepreneurship oder soziales Unternehmertum an. Und darüber hinaus bin ich natürlich auch an der Lehre tätig. Und da mache ich insbesondere Workshop-Formate mit Studierenden, wo es darum geht, kreativ tätig zu werden, unternehmerisch tätig zu werden, aber eben auch dem Menschen, der hinter diesem ganzen unternehmerischen Prozess steht, auch als Ganzes zu betrachten und zu schauen, was bewegt diesen Menschen.
Du hattest jetzt gerade gesagt, soziale Unternehmen. Was kann ich mir denn darunter genau vorstellen?
Ein soziales Unternehmen ist eben ein Unternehmen, was nicht nur wirtschaftlich aktiv ist, sondern über die Gewinnerzielungsabsicht hinaus auch einen sozialen Mehrwert stiften möchte. Sprich, eher wirkungsorientiert ist, dass man beispielsweise nachhaltig fungiert oder eben aber auch Menschen versucht zu helfen, die eben ja benachteiligt sind beispielsweise. Es gibt da ganz viele verschiedene Beispiele. Wenn man die dann nennt, dann kennen die meisten die. Beispielsweise das Unternehmen Share, das kennen einige. Das sieht man immer im DM beispielsweise bei den Wasserflaschen. Oder ein anderes Unternehmen ist Ecosia, die nachhaltige Suchmaschine. Das sind so Beispiele für soziale Unternehmensgründungen.
Und diese sozialen Unternehmensgründungen gab es bei uns an der Uni Bayreuth auch schon? Oder ist das so ein Ziel von eurem Lehrstuhl, dass da was draus entsteht?
Natürlich ist immer ein Ziel, generell Unternehmertum ja zu fördern, sage ich mal. Aber es gibt auch hier in Bayreuth einige Unternehmen, die wir selbst als sozialunternehmerisch einstufen würden, die es selber gar nicht unbedingt tun würden. Ein Beispiel ist IncontAlert. Bei dem Unternehmen geht es darum, dass sie auch Inkontinenz quasi als Schwerpunkt haben, was sie adressieren möchten. Genau, das wäre etwas, was auch einen sozialen Mehrwert bietet, aber auch eben unternehmerisch wichtig ist.
Die Leute, die dann von der Uni Bayreuth kommen, sind danach noch weiterhin in Kontakt oder ist es eher so forschungsgetrieben, was ihr wirklich macht?
Also wir sind tatsächlich, es ist nicht nur ein Lehrstuhl, sondern wir sind ein ganzes Institut für Entrepreneurship und Innovation. Wir haben 4 Professuren da mit unterschiedlichen Orientierungen und auch eine Geschäftsstelle und wir versuchen nicht nur von Anfang an aus der Lehre heraus die Gründung zu fördern, sondern auch Menschen, die aus der Universität heraus generell gründen möchten oder auch anderweitig kommen, versuchen wir zu fördern und dann versuchen wir auch nachhaltig sie langfristig zu unterstützen und auch nach der Lehrveranstaltung weiter zu betreuen. Also man kann jederzeit mit einem Gründungsvorhaben gerne zu uns kommen und wir unterstützen langfristig auch.
Ja, da entsteht ja jetzt auch schon ein Gebäude zu. Das ist am Campus ja durchaus sichtbar, dass da jetzt noch mehr geht, vielleicht auch einfach dann sichtbarer wird durch das neue Gebäude. Aktuell sitzt ihr ja meines Wissens nach noch nicht alle am Campus, sondern noch am Zapfgebäude.
Ja, genau. Wir sitzen da in der Nürnberger Straße 38. Wir haben da jetzt eine Etage, wo die verschiedenen Professuren und die Geschäftsstelle sitzt. Unten haben wir aber auch noch so ein Open Innovation Lab, wo wir immer verschiedene Workshop-Formate machen, wo wir aber auch einen Coworking Day haben, wo man immer vorbeischauen kann. Und so versuchen wir auch, das Netzwerk aktiv zu halten, sage ich mal.
Und was bringt das?
Also wenn wir versuchen, den Menschen hinter dem Unternehmen zu verstehen, man denkt bei Wirtschaft oder BWL, denkt man nicht immer gleich an den Menschen, sondern man denkt an Zahlen, an Gelder, die fließen. Man denkt nicht unbedingt an den Menschen dahinter. Wenn wir aber den Menschen verstehen, der hinter dem Unternehmen steckt und verstehen, warum er das tut oder sie das tut, was sie tut, und welchen Mehrwert sie perspektivisch auch bieten kann, wenn wir verstehen, was alles dahinter steckt, dann nur so können wir die Menschen auch wirklich fördern und sie unterstützen.
Du sprichst gerade davon, dass die Menschen gefördert werden sollen. Das heißt, es geht explizit darum, auch die Potenziale von den Leuten zu erkennen und quasi deren Antrieb, warum sie jetzt eigentlich ein Unternehmen gründen. Das ist meistens ja nicht, um möglichst viel Geld zu machen.
Ja, genau. Also es gibt viele Gründe. Ein Grund kann natürlich auch sein, Geld zu machen für manche. Andere wollen Autonomie haben. Sie wollen ihr eigener Chef sein, sage ich mal. Aber es gibt eben auch, gerade in dem Kontext, wo mein Forschungsschwerpunkt auch ist, viele Menschen, die etwas Gutes tun wollen, die die Welt verändern möchte. Und gerade wenn man solche Vorhaben auch unterstützen möchte, muss man eben verstehen, was bewegt diese Menschen eigentlich, warum tun sie das, was sie tun, aber auch, wie können wir sie eigentlich unterstützen, damit sie erfolgreich werden.
Das heißt, eure Forschung hilft den Leuten, quasi den richtigen Weg zu finden.
Ja, das hoffen wir zumindest. Genau.
Wunderbar. Und wenn dich jetzt deine Freunde, Familie, irgendjemand fragt, am Ende des Tages, was hast du heute so erreicht? Wie sieht denn so ein Arbeitstag im Erforschen des Gründertums dann aus?
Also ich habe da unterschiedliche Projekte, die wir untersuchen, Forschungsprojekte eben, die werden auch in Journalen einreichen und versuchen zu publizieren. Ein Projekt, an dem ich sehr gerne aktuell auch arbeite, was mir große Freude bereitet, ist im Kontext vom sozialen Unternehmertum und traumatischen Lebenserfahrungen, wo es eben geht, also häufig ist es so, dass schwerwiegende Lebensereignisse sehr nah an etwas Gutem tun zusammenhängen. Und dann schaue ich mir beispielsweise an, wie kann ein Trauma dazu führen, dass jemand sozialunternehmerisch aktiv wird? Und dann kann es, also so ein Forschungsprojekt hat unterschiedliche Phasen, sage ich mal, beispielsweise zu Datenerhebung. Dann kann es sein, dass ich ein Experiment aufsetze, dass ich mit der Zielgruppe versuche zu sprechen, sie da ins Boot hole, dass sie mitmachen, aber dann eben auch die Datenauswertung und dann sitzt man da und versucht, das alles auszuwerten und auf Papier zu bringen, dass es dann eben auch publiziert werden kann.
Du hast jetzt gerade ein ganz spannendes Thema angesprochen, ein Trauma, ein Rückschlag, eine persönliche Befindlichkeit, die dann dazu führt, dass jemand entscheidet, unternehmerisch tätig zu werden. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele aus deiner Forschung nennen, damit man sich das ein bisschen bildlicher vorstellen kann, was für eine Art von Trauma ergibt welche Art von Unternehmen?
Ein Beispiel, wir haben eine Studie, wo wir beispielsweise mit Gründern gesprochen haben, wo ein Kind sehr schwer erkrankt ist, also das eigene Kind sehr schwer erkrankt ist und die Person, man ist dann häufig in so einer Art Hilflosigkeit, weil die, das in dem Fall war es eine sehr seltene Erkrankung, für die es noch keine Heilung gab.
Zwischenfrage, was genau ist ein traumatisches Ereignis?
Ein traumatisches Ereignis ist immer ein Ereignis, was außer der Regel passiert, also etwas, was nicht mit dem typischen Lebensverlauf einhergeht, was außer der Regel plötzlich eintritt und schwerwiegende emotionale Folgen haben kann, was so ein Beispiel, wenn ein Kind plötzlich sehr schwer krank ist, auch sein kann. Und da ist es dann so, dass der Vater dieses Kindes eben ein Unternehmen gegründet hat, was zum Ziel hat, die Krankheit des Kindes zu heilen oder zu adressieren zumindest.
Also du kennst dann diesen Case und anhand dessen untersuchst du, was sind seine Antriebe, wie sind die vergleichbar vielleicht mit anderen Unternehmensgründungen oder wie stelle ich mir dann die Forschung in diesem Bereich vor?
Genau, also meistens schauen wir uns viele verschiedene Cases an. Also es gibt so ein Trauma-Inventory, sage ich mal, wo man eben prüfen kann, ob es ein traumatisches Ereignis ist oder nicht. Das schauen wir uns dann an und dann versuchen wir verschiedene Gründerinnen und Gründer zu identifizieren und anzusprechen, dass sie bei uns mitmachen in der Studie. Das Beispiel, was ich jetzt genannt habe, ist eine qualitative Studie, wo wir dann Interviews mit den Gründerinnen und Gründern gesprochen haben und dann versuchen wir anhand der unterschiedlichen Beispiele zu schauen, was gibt es eigentlich dennoch für gemeinsame Nenner in diesen Cases und darüber versuchen wir dann herauszufinden, was bewegt sie alle gleichermaßen und wie gehen sie beispielsweise mit dem Trauma innerhalb ihrer Gründung auch um und wie kann man das ja langfristig betrachten und was kann man daraus lernen auch für andere Projekte.
Genau, du hattest jetzt gesagt, andere Projekte dann auch. Beim Social Entrepreneurship gibt es ja dann nicht nur diesen Traumabereich, es gibt ja auch, keine Ahnung, einfach den Willen, was Gutes zu tun. Kannst du vielleicht noch ein paar weitere Beispiele nennen, was so zu Social Entrepreneurship gehört, mit was ihr da so arbeitet und was sind dann auch so Ergebnisse der Forschung?
Also übergreifend gehört zu Social Entrepreneurship immer Unternehmen, die sowohl einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen als auch einen sozialen Zweck. Beispiele gibt es ganz viele. Discovering Hands ist eins, was man häufig kennt. Da werden blinde Frauen geschult, eben Brustkrebs zu ertasten beispielsweise.
Was ist denn das Ergebnis der Forschung dann, außer zu sagen, ja, die Leute, die sind gute Menschen?
Ja, über den Antrieb hinaus gibt es auch, wir schauen uns unterschiedliche Perspektiven an, beispielsweise auch politische Rahmenbedingungen, die eben soziales Unternehmertum fördern oder auch verhindern können. Also was können wir politisch tun, damit wir ja Sozialunternehmertum fördern, damit mehr davon passiert oder was führt eigentlich dazu, dass Menschen sich aktuell eher nicht entscheiden, sozialunternehmerisch aktiv zu werden. Wir schauen uns aber auch beispielsweise Teamzusammensetzungen an, eben auch da das Menschliche wieder hinter dem Ganzen. Also wie gehen Teams miteinander um, die eben ein soziales Unternehmen schaffen wollen? Dann kommen immer unterschiedliche Charaktere zusammen. Manche, die vielleicht eher den wirtschaftlichen Hintergrund haben und gewinnorientierter sind, und andere, die eher sozialorientierter sind. Und welche Reibungen gibt es da eigentlich und was muss man tun, damit man da eben trotzdem erfolgreich bei rauskommt? Also wie kann man gemeinsam miteinander umgehen, um dennoch trotz der Hindernisse, die man hat, eben erfolgreich dabei rauszukommen? Und welchen Rahmenbedingungen können wir eigentlich als Gesellschaft bieten, damit mehr solcher Unternehmen entstehen? Weil wir wollen ja im Endeffekt alle, dass, also nicht nur, dass es gute Menschen da sind, sondern auch, dass ja wir als Gesellschaft einen Mehrwert daraus haben.
Ist vielleicht eine sehr stereotypische Frage, aber es heißt ja immer so, in sozialen Berufen sind mehr Frauen tätig. Im Gründertum sind ja eigentlich mehr Männer tätig. Sind dann bei Social Entrepreneurships dann mehr Frauen oder mehr Männer?
Tatsächlich auch mehr Frauen. Also mehr Männer sind im klassischen Unternehmertum, im sozialen Unternehmertum findet man mehr Frauen tatsächlich.
Also anscheinend haben die Frauen eine sozialere Art und nicht nur bei der Berufswahl, sondern auch beim Gründertum.
Ach, und das ist spannend.
Ich bin von Grund aus ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin immer.
Aber da könnte man alles Mögliche studieren oder in allem Möglichen promovieren.
Das stimmt. Die Promotion für Social Entrepreneurship ist tatsächlich daraus entstanden, ich war im Studium, im Auslandssemester in Vietnam und habe da so ein Entrepreneurship-Projektmanagement-Masterprogramm besucht, wo es eben darum ging, selber Ideen zu entwickeln. Und die Ideen, die dort entwickelt wurden, waren alle sehr sozial orientiert. Und dann bin ich halt mit der Frage rausgekommen, warum ist das da eigentlich so und warum entstehen da so viele soziale Unternehmensgründungsideen? Und bei uns beispielsweise damals, inzwischen ist das ein großer Shift zu sehen, dass mehr Social Entrepreneurship entsteht. Aber damals war es dann so, dass ich mich gefragt habe, warum ist das bei uns eigentlich nicht so? Und dann wollte ich dem mehr auf den Grund gehen, habe dann meine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben und bin dann, ich glaube, wenn man einmal in der Forschung drin ist, merkt man, wie viel man eigentlich nicht weiß und was man alles noch herausfinden könnte. Und dann bin ich da drin geblieben. Also die große Frage, warum entscheiden sich manche Menschen, sozialunternehmerisch aktiv zu werden, andere nicht? Und was können wir tun, damit mehr so agieren?
Aber keine eigene Gründungserfahrung oder Gründungswünsche, die dahinter liegen?
Ich habe tatsächlich schon oft mit Gründungsideen gespielt, aber bin noch nicht dazu gekommen, da wirklich etwas umzusetzen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele im Hinterkopf immer haben, gerade wenn man in dem Kontext forscht oder lehrt, dass man sich denkt, ich sollte doch auch mal etwas machen. Aber irgendwie ist doch Forschung gerade mehr mein Ding.
Ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir in den Seminaren dann auch Leute sind, die coole Ideen haben, wo du denkst, boah, da würde ich gerne mit einsteigen. Gibt es da vielleicht auch ein, zwei Sachen, wo du sagst, das sehe ich richtige Zukunft für meine Studis, die haben da richtig ein cooles Projekt gerade am Start?
Ja, also solche Ideen gibt es immer wieder, wo man sich denkt, das ist eine richtig coole Idee, das hat Potenzial für die Zukunft. Die Schwierigkeit ist immer, dass die Menschen noch ein bisschen Schubs brauchen, das wirklich dann auch umzusetzen. Aber ja, solche Ideen gibt es immer wieder. Wir haben jetzt auch im letzten Jahr, war es im Ideenwettbewerb hier vom Institut für Entrepreneurship und Innovation auch, da war ein Team auch aus einer meiner Lehrveranstaltungen dabei. Die haben eine Schuhsohle für Menschen mit Demenz als Idee entwickelt beispielsweise. Das war etwas, was gebraucht wird, was sozial orientiert ist und was auch einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten kann. Das sind so Ideen, wo man merkt, das ist wirklich machbar und das kann auch gut weiterverfolgt werden und da wird man immer gerne auch unterstützen. Genau.
Schön. Jetzt sind wir ja ein sehr interdisziplinärer Campus. Jetzt habt ihr bei der Gründeruni oder beim Institut für Entrepreneurship und Innovation ja ohnehin immer schon viele verschiedene Fachrichtungen, die zusammenkommen. Gibt es trotzdem jemanden, wo du sagst, boah, das ist ein Bereich, also vielleicht eher auch dann auf der Forschungsebene, mit denen würde ich gerne mal zusammenarbeiten?
Ich glaube, es gibt niemanden, mit dem ich nicht gern zusammenarbeiten würde. Ich glaube, gerade das Themenfeld Entrepreneurship profitiert von dieser Interdisziplinarität. Und ich glaube, dass man da nicht einen Bereich nennen kann, der mehr Potenzial hat als andere, sondern dass wir versuchen auch gerade in unseren Lehrveranstaltungen beispielsweise unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen zu lassen, um gemeinsam an Ideen zu arbeiten, damit daraus eben eher was entstehen kann. Man braucht eben nicht nur den Wirtschaftswissenschaftler, sondern eben auch den Ingenieur oder die Ingenieurin. Man braucht auch, wenn man etwas für die psychische Gesundheit beispielsweise machen will, braucht man einen Psychologen. Also immer dieses Interdisziplinäre, wovon man profitiert. Aber wir arbeiten tatsächlich schon recht viel mit unterschiedlichen Fachrichtungen auch zusammen, in der Lehre, aber auch in der Forschung. Genau, aber es gibt jetzt nicht die eine Person, wo ich denke, das muss ich machen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, mit allen kann man gute Projekte entwickeln.
Das ist doch schön. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier bei mir im Podcast vorbeizuschauen.
Danke, dass ich eingeladen war.
Und für alle, die uns heute zugehört haben, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Wenn es Ideen oder Wünsche gibt für weitere Themen, gerne eine E-Mail an uns schreiben, pressestelle@uni-bayreuth.de. Und ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Deep Dive Bayreuth.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr ein Abo da lasst, egal auf welchem Podcast-Player ihr uns hört. Eigentlich kann man überall die Glocke läuten. Deep Dive Bayreuth ist ein Podcast der Pressestelle der Uni Bayreuth. Moderation, Ton und Schnitt Jennifer Opel. Sounds, Audio Hub und Hörspielbox.de. Technischer Support Theo Renault. Logo und Social Media Jürgen Renninger.